Hello Lissabon. Ihr hört das Rattern der Straßenbahnlinie 28, die euch durch die engsten Gassen Alfamas bis hin zum Cimitério dos Prazeres bringt, dem städtischen Friedhof, von dem ihr einen wunderschönen Blick über den Tejo habt. Von dort könnt ihr zur LX Factory wandern, um dort vielleicht ein erstes IPA zu trinken. Oder ihr schlendert am Wasser entlang ins Bairro Alto, dem Ausgehviertel Lissabons. Restaurants, haufenweise Bars in schmalen Gassen und an sich hinaufschlängelnden Treppen entlang. Laut ist es hier, lebendig, bis in die späte Nacht. Ihr hört es.
Wir waren für euch unterwegs in Lissabons Bierszene. In dieser Folge stellen wir euch die schönsten Bierlocations und Brauereien vor. Zwei Experten aus Lissabon verraten euch auch wertvolle Insights über die Craft-Bier-Szene in Portugal. Läuft Craft-Bier im Weinland Portugal? Das hört ihr hier.
Komm, wir reden über Bier, ob in Flensburg oder Trier, denn wir alle lieben Bier.
Warum eigentlich Trier?
Na, wegen des Rheins.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hopcast, dem Craft Beer Podcast aus Hamburg. Wir sind wie immer Regine
und Stefan
und freuen uns sehr, dass ihr dabei seid bei dieser 90. Folge.
Bevor es losgeht, eine Kurzeinführung für alle, die uns noch nicht kennen. Wir sind Regine Marxen, Redakteurin und Biersommelier und Stefan Enrichkeit, Musikproduzent und Hobbybrauer. Zusammen machen wir Podcasts, zum Beispiel Hopcast. Wir sind dort, wo das Bier geschieht, stellen euch die Bierpromis und angesagte oder neue Brauereien vor. Und manchmal verreisen wir auch mit euch, zum Beispiel nach Lissabon. In dieser Folge lernt ihr Nick Rosic kennen. Er ist der Head Brewer von Musa. Das ist eine Mikrobrauerei in Lissabon. Und als ganz besondere Schmankel haben wir uns über Instagram mit Lisbon Craft Beer vernetzt und haben ihn dort getroffen. Im wirklichen Leben heißt er Michael. Er kommt aus New York und lebt seit 7 Jahren in Lissabon. Und seine Lieblingsorte und Tipps für perfekte Bierlocations in Lissabon hört ihr am Ende dieses Podcasts. Also unbedingt dranbleiben. Die Interviews haben wir in Englisch geführt. Wir können leider kein Portugiesisch. Wir übersetzen sie zum leichteren Verständnis ins Deutsche. Es wird für unsere mega tollen Supporter aber einen Audiotrack geben im englischen Original. Der geht dann via Newsletter raus. Ihr könnt euch für den Newsletter anmelden via Steady. Dort könnt ihr uns auch supporten. Das geht übrigens schon ab 5 Euro im Monat und für 10 Euro im Monat erhaltet ihr 10% Rabatt bei der Biothek für eure Biereinkäufe für die Dauer eurer Mitgliedschaft. Ich packe euch den Link zu Steady einfach in die Shownotes.
Ja, du bist ja noch in Lissabon. Wir führen das Interview also jetzt remote.
Richtig. Ich arbeite derzeit tatsächlich noch von Lissabon aus. Und ich sitze hier gerade in meinem kleinen Zimmer in Areru, was ein Viertel oberhalb der bekannten Viertel ist, wie zum Beispiel Bairro Alto, Alfama oder Baixa oder eben Belém, wo ja die berühmten Pastéis de Nata herkommen. Und das Internet beschreibt es als ruhigen Vorort hier. Du hast mich hier ja auch besucht. Wie hast du das denn hier empfunden?
Naja, ich bin ja gerade nachts immer so ein bisschen lärmempfindlicher als du. Also von ruhig, finde ich, kann da keine Rede sein. Aber das erlebt auch jeder individuell anders, würde ich sagen.
Ich war heute in der Straße, da war es tatsächlich mal sehr ruhig hier in diesem Viertel.
Erstaunlich.
Genau in diesem Viertel ist es tatsächlich nicht sehr ruhig. Aber es ist sowieso generell eine laute Stadt, muss man sagen, weil sie für den Verkehr, der hier durchbrettert, eigentlich viel zu klein ist. Und die Infrastruktur ist auf so viele Autos nicht ausgelegt, auf so viele Uber-Taxen, die hier durch die Gegend fahren, ist sie nicht ausgelegt.
Ja, gefühlt war ja jedes zweite Auto war ja gefühlt ein Uber irgendwie.
Ja, und natürlich muss man auch sagen, dazu kommen noch diese ganzen Lieferdienste, die hier via E-Bike durch die Gegend brettern.
Uber Eats und Co., ja.
Ja, das wird hier ja wahnsinnig genutzt. Und eigentlich bist du die ganze Zeit ja nur am Springen. Und insofern ist hier eine Menge los in den Straßen und ja, so richtig ruhig ist es hier auch nicht. Aber ich finde es okay, also ich schlafe hier gut und es ist ein schönes Viertel und es ist mal eine andere Perspektive auf die Stadt. Insofern fühle ich mich hier sehr wohl.
Ja, das ist doch super. Aber irgendwie kommen wir davon mal direkt mal wieder zum Thema Bier zurück. Bier in Lissabon. Trinkst du noch Bier oder bist du schon zur Weintrinkerin mutiert?
Du warst doch hier, du kennst doch die Antwort. Aber ich verstehe, du möchtest eine schöne Brücke bilden. Das hast du total gut gemacht. Das war eine wunderbare Überleitung. Ich gestehe, es kommt auch gelegentlich ein Vino Verde dazwischen. Der ist halt auch echt gut hier und kostengünstig. Und warum das so ist, das hat uns auch Nick Rosich erklärt, warum der Wein so viel kostengünstiger oder so viel günstiger ist im Verhältnis zu Bier, also gerade vor allen Dingen zu Craft Beer. Das liegt an der Besteuerung. Und gerade erst wurde die Steuer für Bier und auch Erfrischungsgetränke, habe ich gelesen, um 4% hier angehoben. Aber Wein wurde ausgenommen.
Interessant.
Und ja, die Brauereien und auch die Produzenten von Erfrischungsgetränken waren natürlich wenig erfreut. Aber das ist ja einfach ein krasses Weinland, ne? Im Jahr 2022 lag der Pro-Kopf-Verbrauch hier bei fast 68 Litern. Damit liegen die auf Platz 1 weltweit.
Oh, wow.
Was den Verbrauch von Wein angeht. Das wird hier natürlich auch heiß diskutiert. Thema Alkohol, Alkoholismus, Gesundheitsschäden, die durch Alkohol verursacht werden. 20% der Portugiesen trinken wohl täglich Alkohol. Und es gab ja auch die Diskussion um Warnhinweise auf Verpackung. Da sträubt man sich hier noch gegen. Und ich muss sagen, was sehr auffällig ist, das Thema alkoholfreie Biere ist hier nicht sehr stark aufgestellt. Also Sakrisch und Superbock haben beide eins. Aber mir ist keins von einer Mikrobrauerei hier über den Weg gerollt. Erinnerst du dich eins? Oder erinnerst du dich an eines? Hast du eins gesehen?
Nee, tatsächlich auch nicht. Also wir haben tatsächlich vergessen, den Nick das zu fragen. Aber laut Website hat Musa das ja auch nicht im Portfolio. Aber du hattest ja auch recherchiert, dass 2021 in Portugal 10,15 Millionen Liter alkoholfreies Bier gebraut wurden. Zum Vergleich 411,48 Millionen Liter in Deutschland wahrscheinlich, ne?
Richtig, laut Statista. Und das zeigt ja schon, wo die Reise hingeht,
ja,
oder?
Ja, auf jeden Fall. Sage mal, die Bierhistorie in Portugal, wie sieht's da aus?
Du, das habe ich recherchiert, extra für diesen Podcast.
Hammer.
Ja, ja, zum ersten Mal erwähnt wurde Bier wohl im 17. Jahrhundert. In einem Bericht über einen Bierausschank in Lissabon. Und um 1800 gab es in Porto 6 oder 7 Brauereien. Was ich gefunden habe, die Quellen, die widersprachen sich da ein wenig. Und Ende des 19. Jahrhunderts haben die sich zusammengeschlossen. Und zwar bis 1977 in so einer Gruppe. Und in Lissabon wiederum gab es in den 80er Jahren des 19. Jahrhunderts 6 Brauereien, die sich ebenfalls zusammenschlossen. Und warum ist das wichtig? Weil aus beiden dieser Verbünden, also aus beiden Gruppen, die zwei Marktführer hervorgingen.
Ah.
In Porto ist das, na?
Superbock?
Richtig. 1927 wurde die Marke unter der Dachmarke Companhia União Fabril Portuense, ich kann immer noch kein Portugiesisch, ist so ärgerlich, egal, geboren. Und das Unternehmen hatte übrigens 1900 einen deutschen Braumeister eingestellt.
Oh, wow.
Ja, für einen Monatslohn von 350 Mark und einer Erfolgsbeteiligung pro verkauften Liter. Das war natürlich noch vor Geburt dann entsprechend von Superbock,
ja.
Aber schon in den Anfängen, wenn man so will, dieses Bieres. Und in Lissabon ging aus einem dementsprechenden Verbund dort Sakrisch hervor.
Ah.
Und Sakrisch gehört heute zur Heineken-Gruppe. Und Superbock gehört zur Superbock-Gruppe, ehemals Unisa. Und die wiederum sind zu 56% im Besitz der portugiesischen Gruppe Viasa. Und zu 44% gehören sie zur Carlsberg-Gruppe.
Ah ja.
Und beide zusammen machen wohl gut 90% des Marktes hier aus. Also die besetzen den Markt ganz gut. Und was meinst du, wer hat die Nase vorn?
Naja, gefühlt würde ich sagen, von dem, was man an Gastro-Aufstellern und so weiter sieht, würde ich Superbock sagen, ne?
Ja, es ist wohl auch so. Also das Superbock, der Marktführer hier, ist wohl schon seit irgendwie den 80er Jahren oder so, bestreiten die diesen Platz. Und Sakrisch liegt aber schon auch sehr dicht auf. Das sind schon zwei große Player Markt. Und vor allen Dingen bei den Lagerbieren, aber Superbock hat ja auch einen Stout, das haben wir gar nicht probiert, ne?
Nee, das war es jetzt im Sommer auch nicht, aber die haben ja auch ein IPA, was auch einen ganz entspannten Preis eigentlich hat. Kostet irgendwas zwischen 80 Cent und 1 Euro und fand ich jetzt gar nicht mal so schlecht, muss ich
das
sagen.
Das ist ein wirklich souveränes IPA. Das finde ich auch. Ich habe eins im Kühlschrank stehen. Ich habe aber übrigens auch mir für diese Folge ein Bierchen geholt. Es ist ein Session IPA von Deutsch Corvus.
Ja, das gibt's auch in dem Superwagen mit dem Vogel drauf, ne, bei Auchan, ne?
Richtig, genau. Ich glaube, Auchan heißt das nicht, sondern ich glaube, es ist eine französische Kette. Ich könnte meine Bürogenossin Corinna fragen. Die wüsste, wie man das ausspricht. Aber es ist die Supermarktkette mit dem Vogel drauf. Die haben unter anderem Musa und die haben auch Deutsch Corvus Biere.
Ja. Und
jawohl, ich finde, es ist ein sehr gutes Session IPA. Ich finde es ein Tick zu süß vielleicht, aber es ist schon ein schönes, rundes Bier.
Naja, cool. Wie viele Mikrobrauereien gibt es denn in Portugal?
Statista sagt, es waren 115. Also seit 2070 pendelte sich das in diesem Bereich 115 aktive Mikrobrauereien. So ab den 2015er Jahren sah man da schon einen sehr deutlichen Anstieg, was die Anzahl dieser kleinen Brauereien anging. Und dann kam Corona und da sieht man so einen kleinen Einbruch. Und 2021 waren es tatsächlich noch 105 laut Statista.
Okay, vielleicht ist das eine ganz gute Stelle, um zu Nick Rosic zu wechseln, denn irgendwie klingt das, was du erzählst, ja gar nicht so optimistisch. Wir haben von ihm aber, würde ich sagen, was ganz anderes gehört, als wir bei Musa zu Besuch waren, weil die sind ja tendenziell eher am Wachsen. Also Nick Rosic kommt aus den USA und der ist Head Brewer bei Musa und begleitet das Unternehmen seit der Gründung und die war 2019. Zwei McKinsey-Berater, nämlich Bruno Carillo und Nuno Melo. Bruno und Nuno.
Ich finde die Namen so fantastisch.
Ja, die sind super. Haben beschlossen, dass sie Bier brauen wollten. Und zwar anderes Bier als das, was man so in Portugal kannte. So ein Bier, was eben eher, tja, ich glaube mal, amerikanisch beeinflusst ist. Irgendwie mit einer Prise Rock'n'Roll. Und die sind dann auf Nick gestoßen. Der war zuvor Mitinhaber und Head Brewer bei einer Brauerei in Pennsylvania in den USA. Und ja, die sind zusammengekommen und herauskam Musa. Angefangen hat alles mit Musa de Mavilla, einem Braupub in Mavilla. Inzwischen sind sie mit ihrer Brauerei in einem Industriegebiet zu finden, in einer großen Lagerhalle in Jau da Itaia. Kommt man mit dem Bus ganz gut hin, von deiner Location aus, wo wir waren, dauert gut 40 Minuten. Liegt am Tejo und in Mayavia, in der alten Location, steht auch noch eine Versuchsanlage. Und insgesamt arbeiten bei Musa mit allem drum und dran mittlerweile 40 Leute.
Genau, sagt Nick, so drum und dran, aber auch wirklich mit allen Brewpubs. Sie haben vier, tatsächlich zwei davon in Lissabon. Also so dieses All-Over sind es wohl 40 Leute. Und ich finde das schon relativ ansehnlich für so eine kleine Brauerei, wohlgemerkt, aber mit allem von der Logistik bis eben zu Barpersonal und so weiter. Also insofern sind das sicherlich nicht immer diese ganz klassischen Festanstellungen, hier arbeiten 40 Leute fest irgendwie seit 10, sondern so roundabout sind aber 40 Leute in irgendeiner Form beschäftigt für dieses Unternehmen. Und trotzdem, wie gesagt, ist das recht ansehnlich, würde ich so beurteilen. In Mavila war ja zuerst die Brauerei. Ich glaube, das war ganz cool, weil das auch gleichzeitig Event-Location ist. Da sind auch so Konzerte und so. Und als sie umgezogen sind in dieses Industriegebiet, wurde es ja auch ein bisschen unromantisch und unrockig. Ne? Wir waren ja da vorne lagerten Matratzen, weil die sich die Halle irgendwie mit noch jemand anders teilen.
Ja, genau.
Ja, und es ist jetzt, wir haben ja schon einige Brauereien gesehen und einige sind ja wirklich wunderschön. Und man sagt, ja, da würde ich auf jeden Fall eine Brauereiführung machen. Boah, die ist jetzt da nicht so spannend, die Brauereiführung.
Nö, da steht einfach in der Lagerhalle irgendwie relativ unromantisch Brauequipment und da eben halt auch nicht ein Braupub oder sowas rundherum ist, also ist da ja sonst auch quasi nichts.
Genau, aber trotz allem ist es natürlich spannend zu sehen, so hier wird das Bier produziert und auch natürlich Nick in seinem Ökosystem zu sehen mit den Leuten, mit denen er dort zusammenarbeitet. Das fand ich dann schon irgendwie lustig. Das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Und ich hatte ja schon erwähnt, Musa hat vier Taprooms und das ist laut Nick auch der größte Absatzmarkt für die Musa-Biere.
Ja.
Und du hast ja gerade eben erzählt, in Sachen Gründung, Nuno und Bruno.
Nuno und Bruno, ja.
Das ist so herrlich. zwei McKinsey-Berater, das ist ja jetzt nicht die romantischste Geschichte. Auch das ist nicht die romantischste Geschichte. Das ist ja eigentlich etwas, wo viele Craft-Beer-Lover erstmal eine kleine Allergie kriegen. So.
Ja.
Weil es natürlich auch nicht die Geschichte ist von zwei liebenswerten Homebrewer, die in der Garage angefangen haben und dann haben sie irgendwie ihr Bier groß gemacht. Die Geschichte ist ja immer schöner erzählt. Aber die machen das schon mit Herz und wir haben Nick ja auch gefragt, sag mal, wie ist denn da die Zusammenarbeit mit so zwei McKinsey-Beratern, jetzt mal ehrlich? Und er sagte, es ist schon so, dass ihm das eigentlich sehr gut gefällt, weil die wirklich mit einer Begeisterung an dieses Thema rangehen. Sie wollten das ja auch unbedingt, weil sie Bock drauf haben. Und sie wollten amerikanisch inspirierte Biere. Das kommt ihm natürlich sehr entgegen. Und er sagt, er genießt es, dass die etwas mitbringen, was ihm vorher bei anderen Projekten fehlte. Und das ist eben der Geschäftssinn.
Ja.
Und absolut. Ja, da war er wohl sehr happy und insofern hat er kein Problem mit McKinsey-Beratern. Ja, wenn ich mir Musa so anschaue, die arbeiten ja mit einem ganz guten Standardportfolio, finde ich. Also das ist durchaus international präsentabel, oder? Was sagst du? Und sie haben so lustige Namen.
Ja, finde ich auch. Also ich mag das IPA ganz gerne von denen. Das heißt ja Born in the IPA. Mhm. Sie haben aber auch das Frank Appa, ein American Pale Ale, ein Blondie Ale, ein Psycho Pilsener. Dann gibt es das Red Ale, das ist Red Zeppelin. Twist and Stout ist haha ein Stout. Und das Saison O'Connor ist ein Saison natürlich. So.
Ich find's schon lustig, auf jeden Fall. Und die Grafik ist, finde ich, auch schön. Also die Aufmachung ist auch toll. Also ich würde sagen, von der Aufmachung passt das. Aber sag mal, wie viel braut Musa denn so?
Genau, das haben wir Nick auch gefragt.
Right now we're at about probably 500,000 liters.
Im Moment sind wir bei etwa 500,000 Liter. Ich frage ihn, vor 2 Jahren hat er die Hälfte davon gemacht, richtig? So steht es im Internet. Nick sagt, klar, 2020 war schwierig, aber danach hatten wir 20-30% Wachstum. Es war ziemlich gut.
Also auf unsere Frage, warum, wusste Nick aber auch keine richtige Antwort, oder?
Nee, nicht so richtig. Dafür hat er uns mal ganz kurz die Situation zusammengefasst, wie sie mit Craft Beer in Portugal ist.
Surprisingly, for me at first when I came here, it was.
Als ich hierher kam, war es für mich überraschend, dass es bereits einige Craft-Brauereien in Portugal gab. Und das war eines meiner größten Bedenken. Aber das größte Bedenken, das ich hatte, war, dass wir in einen südländischen Markt eintreten würden. Die Südländer sind halt Weintrinker. Sie sind keine Biertrinker. Sie wissen wirklich nichts über Bier. Und in Portugal ist eine andere Sache, die schwierig ist. Das wisst ihr bestimmt, ihr wart ja auch schon mal hier. Ihr habt den Wein probiert. Der Wein ist fantastisch. Und er ist sehr, sehr billig. Es ist also schwierig, eine Flasche Craft Beer für 3 Euro zu verkaufen, wenn jemand 5 Euro ausgeben kann, um eine wunderbare Flasche Wein zu kaufen. Und wenn man kulturell an Wein gewöhnt ist, ist es auch schwierig. Aber die Craft-Beer-Industrie gewinnt hier allmählich an Zugkraft. Sie ist ziemlich schnell gewachsen. Das war eine ziemliche Hürde, der ich am Anfang ein wenig skeptisch gegenüberstand. Das war eigentlich gar nicht so schwer zu überwinden. Ich meine, es hält die handwerklichen Brauereien immer noch ein wenig zurück. Wir werden als kohlensäurehaltige alkoholische Getränke sehr hoch besteuert und Wein wird nicht besteuert. Das ist also einer der Gründe, warum sie diese Flasche so billig verkaufen können.
Da haben wir wieder diese Sache mit der Besteuerung, die ich am Anfang kurz ausgeführt hatte. Ich habe übrigens beim Musa auch nachgefragt, Stichwort Wachstum, wie es denn mit den Zahlen aussah vor der Corona-Pandemie, wenn es nach der Pandemie so abging und da so ein Wachstum war. Gab es vielleicht vorher durch Corona bedingt so einen Knick und dieses starke Wachstum ist da auch drin begründet. Leider hat sich Musa nicht weiter bei mir gemeldet. Sprich, die sind wirklich schwer zu erreichen. Und an dieser Stelle, das ist genau die richtige Stelle, um jemanden zu danken, dem wir dieses Interview überhaupt erst zu verdanken haben, nämlich Sebastian Stengel von der Biothek in Stuttgart. Ich habe nämlich auch lange gebraucht, um Musa überhaupt zu bekommen, um dieses Interview klar zu machen, weil die wirklich ein bisschen ghosten oder sehr beschäftigt sind. Und Sebastian Stengel hat seine Vertriebskanäle durchwühlt und einige Kontakte gegeben und über diese Kontakte oder rausgegeben und über diese Kontakte haben wir es dann geschafft, dieses Interview zu machen. Also an dieser Stelle ein dickes Dankeschön. Leider können wir die Frage jetzt, worin das Wachstum begründet ist, speziell bei Muse, ob es an einem Knick zuvor lag, das können wir jetzt leider nicht klären.
Ja, glücklicherweise haben wir Sebastian Stengel aber auch treffen können. Der war ja nämlich auch gerade in Lissabon, während wir da waren. Also beziehungsweise ich da war, du bist ja noch da. Und wir haben ihn getroffen in der Cerveteca in Arero. Und das war irgendwie übrigens meine Lieblingsbierbar. Corona, gutes Stichwort, fällt mir dabei ein. Denn Nick ist ja 2019 nach Portugal gekommen und dann irgendwie hat dann Anfang 2020 pünktlich den Lockdown erlebt. Und er war in Düsseldorf auf dem Karneval unterwegs und man warnte ihn, bald hier wird der Laden dicht gemacht. Das war sein Einstieg in Europa.
Genau, das erzählt er. Da sind wir wieder bei Corona. Und ich frage mich an dieser Stelle, warum eigentlich Düsseldorf? Und auch das hat einen Grund, oder?
Genau, er hat nämlich so eine Deutschland-Connection. Sein Vater wurde nämlich in Hamburg geboren und der Rest der Familie lebt in Düsseldorf. Und er ist ein Altbier-Fan.
All of the more artisanal.
Die handwerklich gebrauten Biere aus Düsseldorf sind alle erstaunlich. Schumacher, Füchschen, Ürige, sie machen alle großartiges Alt. Es kommt nur darauf an, was dein Gaumen mag. Magst du es bitterer? Dann ist Ürige definitiv dein Bier. Wenn du es malziger magst, dann Füchschen oder Schlüssel. Aber für mich ist es Schumacher. Wenn ich auf einer einsamen Insel mit einer Kiste voll Bier festsitzen würde, dann wäre es voll Schumacher. Es ist eins der ausgewogensten. Es hat Hopfen, es hat Malz, es hat ein bisschen von allem, aber es ist trotzdem gut, clean, knackig, erfrischend und lecker.
Da hat er doch glatt die Inselfrage schon mit beantwortet, oder?
Ja, stimmt.
Liebe Hörenden, jetzt wisst ihr, was Nick Rosich mit auf die einsame Insel nehmen würde. Es wäre ein Kasten. Naja, nicht nur ein Kasten, es wäre Schumacher.
Genau.
Denn wir wissen ja, dank Stefan ist diese Insel ja inzwischen schon zu einer absoluten Luxusherberge verkommen in Sachen Bier. Da gibt es ja alles.
Zumindest was das Bier angeht, genau. Genau.
Also bei ihm Schumacher. Ich möchte an dieser Stelle auch noch mal kurz auf unsere zwei Folgen über Düsseldorf und sein Alt hinweisen. Ich packe euch den Link dazu in die Shownotes. Das ist ein Satz, den ich, glaube ich, bisher sehr oft in dieser Folge sage. Ich packe euch das in die Shownotes. Ich habe das dunkle Gefühl oder ich habe ein gutes Gefühl, dass ich diesen Satz noch des Öfteren sagen werde in der kommenden halben Stunde. Vielleicht mal gucken, wie lange das hier noch geht. Sag mal, Stefan, diese lustigen Namen, die wir ja schon erwähnt haben, gehen die eigentlich auch auf Nix-Konto oder wer macht das da?
Das haben wir ihn natürlich auch gefragt. Die Namen, die wir bis jetzt haben, sind von allen möglichen Leuten gekommen. Ich denke, die meisten Leute, die schon lange genug dabei sind, haben wahrscheinlich einem Bier einen Namen gegeben. Aber die wichtigste Namensgeberin ist Barbara. Und Barbara war auch in CC in unserer E-Mail. Ich glaube nicht, dass sie es heute schafft. Sie ist unsere Marketingchefin und die Seele von Musa. Alles, was mit Marketing zu tun hat und wie das Unternehmen sich am Ende ausrichtet, kommt aus dem genialen Kopf von Barbara. Und sie ist diejenige, die sagt, oh nein, das wird nicht funktionieren, wenn eine Menge Ideen verworfen werden, weil die Leute in Portugal das nicht verstehen. Ja, aber die Namen müssen so kurz sein, dass sie auf eine Flasche passen und einen Sinn ergeben. Es gibt noch ein paar andere Regeln, aber abgesehen davon werfen wir sie einfach in den Raum und sitzen da quasi in einem Think Tank und denken über die Namen nach. Lustige Namen sind natürlich eine Sache, aber es geht natürlich auch um den Inhalt der Flasche. Also, welche Biere laufen denn gut in Portugal?
IPAs, of course, are always one of your biggest sellers.
IPAs sind natürlich immer einer der größten Verkaufsschlager. Die sehr beliebten New England IPAs laufen gut. Da gibt es natürlich Leute, die sie mögen und solche, die sie nicht so mögen. Sours ziehen gerade nach. Im Moment verkaufen wir viel Sauerbier, vor allem im Sommer. Also die Berliner Weiße Styles und Fruited Sours, all diese Sachen. Im Winter verkaufen wir einige dunklere Biere, wobei dunkle Biere in Portugal nicht sehr beliebt sind. Es sei denn, sie haben einen sehr hohen Alkoholgehalt, dann sind sie was für die Biergeeks. Aber für den durchschnittlichen Trinker sind dunkle Biere einfach nicht das große Ding in diesem Land.
Wir haben ihn ja auch gefragt, wie es um die Dose in Portugal steht. Und Moser füllt ja meines Wissens bisher nur in Flaschen ab. Erinnerst du dich noch, was Nick gesagt hat dazu?
Das wird eine Ihrer nächsten Investitionen sein. Sie haben eine mobile Dosenlinie, das heißt, es gibt auch Dosen. Und wie Nick es ja gesagt hat, haben Sie damit auch einen Haufen Dosen hergestellt, um sie durch den Sommer zu bringen.
Das ist auch eine schöne Angabe von ihm gewesen. Ne? Genau. Und wir haben einen Haufen Dosen abgefüllt, die uns durch den Sommer brachten. Fand ich eine sehr schöne Angabe, ich erinnere mich. Ja.
Und in diesem Winter werden Sie dann wohl auch in eine eigene Dosenabfüllung investieren.
Schau an, die Dose kommt auch da langsam an, ne?
Ja.
Allerdings ohne Pfandsystem.
Das stimmt.
Es ist immer total komisch, wenn man so eine Flasche einfach wegwirft. So als deutscher Bundesbürger ist man ja eigentlich drauf gedrillt, die zu sammeln und irgendwo hinzustellen, damit sie jemand einsammelt, oder man gibt sie selber ab.
Das stimmt, und auch vor allen Dingen genau auch Plastikflaschen natürlich, ne? Das ist für uns Deutsche einfach nicht gelernt, die irgendwo hinzuschmeißen. Also hinschmeißen sowieso nicht, aber auch sie wegzuwerfen.
Absolut, ist jedes Mal eine kleine Hürde oder so eine innere Hürde, die ich dann überspringen muss, wenn ich diese Plastikflasche, und es gibt ja so viel Plastik in diesem Land tatsächlich, wenn man das einfach so entsorgt. Schon seltsam. Okay, also wir haben gehört, die Dose kommt, und wir haben auch gehört, was ich spannend fand, dass in Portugal die Kleinbrauereien, die Mikrobrauereien auch sehr gut zusammenarbeiten, ähnlich wie es ja bis zu einem bestimmten Punkt auch in Deutschland der Fall ist.
Ja.
Es gibt zum Beispiel eine Art Bierclub, der heißt Ale My Friends.
Genau, den macht Musa, und Nick erklärt uns mal eben, wie das funktioniert.
So yeah, we have different breweries in Portugal.
Wir haben verschiedene Brauereien in Portugal gefragt, hey, was habt ihr? Habt ihr zwei Biere, die ihr uns schicken wollt, damit wir sie in die Ale My Friends Box packen können? Oder schickt uns ein paar Biere und wir wählen unsere Favoriten aus. Und dann packen wir noch ein paar Musa dazu und dann schicken wir sie alle an die Abonnenten raus. Die Leute haben ein Abonnement für die Ale My Friends Box. Und die Frage ist natürlich bei einem Brauer wie Nick, was trinkt er denn selbst am liebsten so, außer Altbier?
And if I'm just sitting down to have a couple beers, our Psycho Pilsner.
Also wenn ich mich einfach nur hinsetze, um ein paar Bier zu trinken, dann ist es unser Psycho Pilsner. Ich trinke viel norddeutsches Pils. Die sind schön bitter und hopfig. Viele davon sind mit Spalterhopfen gemacht. Ich liebe Spalterhopfen. Frank Apper ist wahrscheinlich auch unser dritter Bestseller, ein American Pale Ale mit guter Drinkability. Ein bisschen leichter, ein bisschen trockener als das durchschnittliche amerikanische Pale Ale. Aber ich mag es so. Wahrscheinlich sind es die zwei, die ich am meisten trinke. Manchmal trinke ich ein Saison oder ein Blondie zur Erfrischung. Aber es gibt auch viele andere gute Biere, die im Moment aus Portugal kommen.
Ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber ich finde, dass Nick als Typ sehr geerdet rüberkommt, oder?
Ja, total.
Also einer, der den Markt sehr im Blick hat, das Wirtschaftliche, und der offensichtlich trotzdem auch Lust auf Abenteuer hat. Also auf unsere Frage, warum er denn nach Portugal überhaupt ausgewandert ist, schien es so, als in seiner Antwort, als hätten Bruno und Nuno ihn einfach an einem richtigen Punkt in seinem Leben erwischt.
Ja,
so
genau.
Erschien es mir jedenfalls. Er hatte sie ja im Vorfeld schon beraten beim Bau der Brauerei und beim Brauen und zum Brauvorgang. Und er wollte anscheinend seine Karriere aufs nächste Level heben, wie er selbst gesagt hat, und hat sich anscheinend gedacht, wenn man es in Portugal geschafft, Craft Beer zu verkaufen, schafft man es überall. Und weil wir Hopcast sind und wir nun mal sehr gerne über die Menschen hinter den Bieren berichten, haben wir ihn natürlich auch gefragt, ob er schon als Kind davon geträumt hat, Brauer zu werden.
Is my dream? I would have dropped out of school in the third grade, had I known I can pay to make and drink beer.
Oh, das war mein Traum. Ich hätte die Schule nach dem Third Grade abgebrochen, wenn ich gewusst hätte, dass ich mit Bier machen und trinken mein Geld verdienen kann. Aber es war nicht immer so. Ich hatte beruflich einen Start im Bereich der Strafverfolgung. Und nach meinem Praktikum habe ich beschlossen, dass ich vielleicht doch stattdessen eine Brauerausbildung machen sollte, was ich dann getan habe. Ja, man darf gespannt sein, wobei Nick die Reise noch hingeht, denke ich, oder? Also biertechnisch, was dann noch alles so kommt.
Allerdings, ja. Ja.
Sehr schön war ja auch die Geschichte, dass er in Mavilla auf der kleinen Anlage einen schönen Doppelbock gebraut hat, den allerdings außer ihm so richtig keiner mochte. Und dass er dann daraus gelernt hat, dass das vielleicht auch der falsche Name dafür ist. Man muss es dann einfach Hoppy German Brown Ale nennen. Dann mögen die Leute es vielleicht lieber.
Er ist ein findiger Bursche.
Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und er hat auch eine Menge Pläne für die Zukunft.
And anymore, there's so many styles coming out. We have a few of the old forgotten.
Es gibt so viele Stile, die rauskommen. Wir haben gerade ein California Common gemacht, wie ein Steam Beer in Amerika, wo Anchor Steam doch leider gerade schließen. Ich hoffe, dass sie es schaffen, das wieder zu beleben. Es ist ein einfacher Stil. Es ist irgendwie ein Ale und irgendwie ein Lager. Bernsteinfarben, Kupferfarben, hopfig, ein Hopfenbier. Ich hoffe, dass es sich noch etwas halten kann und ein bisschen mehr wieder in Bewegung kommt. Die hellen Lagerbiere und IPLs werden auch immer stärker nachgefragt. Wir brauen gerade eins in 2 Wochen. Wir werden ein Bier brauen, das jetzt Cold IPA heißt. Und es ist eine Art IPL. Ich verstehe wirklich nicht, warum der Name geändert wurde. Aber es ist für mich dasselbe.
Was unsere ZuhörerInnen nicht wissen, ist, dass wir kurz eine Pause gemacht haben, weil du dir ein Bier geholt hast.
Das ist richtig.
Was hast du im Glas, Stefan?
Ich habe ein Orval im Glas.
Ich bin ein bisschen neidisch.
Ja,
geht ja immer, ne?
Das geht immer, genau. Wir haben noch ein paar wenige im Keller, die ich letztes Jahr aus Luxemburg mitgebracht habe. Auch schon mittlerweile ganz gut gealtert.
Ja, super. Die hast du mitgenommen. Ja, die hast du mitgenommen. Insofern stehen sie dir auch zu. Aber du weißt, ich bin eine Kandidatin für akute Bierneidanfälle. Gelegentlich. Und insofern wage es nicht, alle auszutrinken, bis ich wieder da bin. Nein, es sei dir natürlich gegönnt. Prost, genieß es.
Ja, Prost.
Zurück zu Nick. Das Cold IPA. Ich habe mal wieder hier einen kleinen Hinweis für euch an dieser Stelle, und zwar auf eine ältere Hopcast-Folge, die ich verlinken werde. Achtung, hier kommt mein Satz in dieser Folge. Ich verlinke euch das in den Shownotes. Und zwar das Interview mit Brian Trous von Bräugier, der euch eine Menge mehr über das Cold IPA erzählen kann und das auch getan hat in dieser Folge. Du hast, glaube ich, damals mit ihm gesprochen. Du hast mit ihm telefoniert, richtig, Stefan?
Genau, das war ein Telefoninterview.
Ja, wie gesagt, ich verlinke euch das in den Shownotes. Also ich finde, Nick ist an sich wirklich ein entspannter Typ und ich finde auch, er macht wirklich einen guten Job. Also du hast ja schon dein Bier von ihnen genannt. Ich persönlich mag das American Pale Ale, das Frank, sehr gerne. Ich bin kein Fan ihres Pilsners, gestehe ich jetzt. Also es ist gut gebraut, keine Frage, aber ist nicht mein Lieblingspilz.
Nee, meins auch nicht tatsächlich.
Wir hatten die Brauerei ja ausgesucht, weil sie auch in Deutschland teilweise erhältlich ist und auch an sich gut sichtbar ist und weil sie eigentlich ganz spannend klang. So aus deiner Sicht, Stefan, hat sich das erfüllt, diese Erwartung oder die Erwartung, die du hattest an den Besuch? Welche hattest du?
Ja, die haben ja so einen bestimmten Style, den sie verkaufen. Also mit den Namen und mit den Labels und so. Und das ist für mich eigentlich alles erfüllt worden. Also genauso wirkt das auf mich eigentlich auch, wie sie es machen. Und ich finde, dass sie das sehr gut und sehr professionell machen. Ich mag die Bars wirklich gerne, wobei mein Favorit tatsächlich die in Porto ist. Die ist einfach sensationell gelegen. Und genau, das Born in the IPA finde ich ist echt ein super leckeres IPA. Also für mich passt da schon alles.
Dieser Ausblick vor der Tür, den die Musa Bar hat, der ist aber auch wirklich ein Geschenk an diese Bar, oder?
Ja, der ist toll.
Das ist der Vertudisch nennt sich der Platz. Da treffen sich ganz viele lustige Leute und man kann dort herrlich über den Douro schauen und auf Via di Gaia gegenüber, wo die Portweine in den Kellern lagern. Und das ist schon eine Wahnsinnsszenerie, eine perfekte Szenerie, um ein gutes Bier dabei zu trinken. Insofern ist das einfach auch ein toller Ort. Und da eine Bar zu haben, ist an sich, glaube ich, schon mal toll. Lage, 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 sagt man ja immer so schön, ne?
Ja, ja, aber wir wollen jetzt gar nicht über Porto reden, sondern über Lissabon.
Da hast du vollkommen recht. Aber sowohl in Porto als auch in Lissabon ist die Craftbeer-Szene durchaus aktiv. Also ich habe die als sehr agil und sehr, sehr spannend erlebt. Klar, vor allen Dingen auch in den touristischen Bereichen ist es auch ein klares Expat-Thema auch hier in Lissabon. Wie hast du das denn aufgenommen, Stefan?
Ich finde das ganz erstaunlich, weil Lissabon ist ja eine Stadt mit 500.000 Einwohnern. Also keine Ahnung, das ist ja Größenordnung Bremen oder so. Und wenn ich das jetzt mal mit Bremen vergleiche, kraftbiertechnisch, ja, ein guter Witz, irgendwie in Bremen gibt's ja tatsächlich mittlerweile fast nichts mehr. Aber eigentlich hat Lissabon auch weitaus mehr Craftbeer-Bars als Hamburg zum Beispiel. Also letztendlich ist da wirklich sehr, sehr viel, wo man hingehen kann. Und das finde ich eigentlich ganz beeindruckend und eigentlich ganz toll.
Ja, und auch viele Bars, die jetzt nicht zwingend Craft-Beer-Bar sind, aber trotzdem, oder auch Restaurants, die trotzdem gut kuratierte Biere im Angebot haben.
Genau, die dann auf einmal irgendwie so sechs Biere am Hahn haben. Klar, es gibt natürlich auch super Bock, bis der Arzt wieder zu Hause ist, überall. Aber
absolut, ja, klar.
Aber irgendwie auch echt viele Craft-Biere. Das ist wirklich ganz, ganz toll.
Jemand, der diese Craft-Biere und die gerne trinkt, der Craft-Beer-Fan ist und die Craft-Beer-Bar-Locations in Lissabon kennt, ist Michael. Michael ist unser Instagram-Date, das ich zu Beginn schon angeteasert habe. Wir haben ihn kontaktiert über Instagram. Er heißt dort Lisbon Craft Beer und er hat zugestimmt, hat gesagt, ja klar, lass uns treffen, lass uns im Crafty Corner treffen. Das ist eine Craft Beer Bar in Alfama, in dieser wunderbaren kleinen Altstadt. Und dort hat er uns verraten, was denn seine Lieblingslocations in Lissabon sind. Und diese exklusiven Tipps, die hört ihr jetzt.
So, my favorite spots are Chimera Pub, also Canil.
Michael sagt, meine Lieblings-Craft-Beer-Plätze in Lissabon sind der Braupub von Chimera. Außerdem hat Canil die wahrscheinlich beste Bierauswahl. Es gibt zwei Pubs. Einer ist in der Nähe vom Marquês de Pombal. Der hat 20 portugiesische Biere mit Selbstbedienung, was einzigartig in Portugal ist, nicht nur in Lissabon. Und sie haben weitere 16 Biere, entweder ihre eigenen oder importierte. Außerdem mag ich Crafty Corner sehr gerne, wo wir gerade sitzen. Sie haben 12 Biere am Hahn. Immer eine super Mischung portugiesischer Biere. Außerdem haben sie Essen und Cocktails. Connor, der Besitzer, ist ein super Typ. Richtig gut finde ich auch Deutsch Corvus. Das ist eine Brauerei und sie haben zwei Pubs. Einen Mavia, was etwas weiter draußen ist. Sie haben aber auch einen neuen in einem Viertel namens Intendente. Der ist ziemlich im Zentrum. Ein sehr schöner Laden. Super ist auch Oito Colina. Das ist in Graça oben auf dem Berg. Tolle Aussicht. Nachts ist es der Hammer. So, und Nummer 5, ich möchte wirklich keinen vergessen. Total gerne mag ich auch Autrolado, der beim Crafty Corner um die Ecke ist. Die haben wundervolle Biere und man kann da richtig gut sitzen. Außerdem haben wir Michael natürlich nach seinem portugiesischen Lieblingsbier gefragt.
Ja, mein Favorit ist von Oito Colina, which is in Graça.
Mein Favorit ist von Oito Colina, der Brauerei in Graça, ein Bier namens Ujaca, ein IPA. Lecker, mit 6% Alkohol.
Der Mann lebt seit 7 Jahren jetzt in Lissabon. Er kommt aus New York, aber ihr könnt ihm trotzdem vertrauen. Er kennt Lissabon. Er hat da auch Craft-Beer-Touren gemacht zum Beispiel. Die hat er über Airbnb, über das Portal angeboten. Sind da natürlich während Corona auch eingeschlafen. Das heißt, der hat Ahnung von diesen Locations. Ein paar davon haben wir auch besucht. Ne? Also wir waren mit ihm selber im Craft-Beer-Corner. Er hat uns danach auch das Outrolado gezeigt. Das war ein super gemütlicher Laden. Das gefiel mir fast noch ein bisschen besser als Crafty Corner, weil...
Ja, mir auch.
Ja, weil ein bisschen gemütlicher und hatte auch so kleine Tischchen vor der Tür. Der Crafty Corner oder das Crafty Corner hat keine Außenfläche. Und das ist natürlich
das
an warmen Tagen ist es da drinnen auch kräftig warm. Aber wenn man gerne Rugby schauen möchte, kann man das da machen.
Aber das war ja eh gerade so ein Thema. Das kann man ja sogar in Hamburg im Malto schauen, wenn man möchte.
Richtig. Rugby ist anscheinend im Kommen. Das war mir gar nicht so bewusst. Auf jeden Fall hatten die, also das Outrolado, die hatten 15 Biere am Hahn, erinnere ich mich, und 300 Dosen im Angebot, wenn man möchte. Also eine gute Auswahl. Ja, aber was hältst du denn von Stefan, was hältst du von Michaels Tipps? Das wollte ich sagen.
Naja, wir haben ja einige tatsächlich abgearbeitet, wie du schon sagst. Im Deutsch Corvus Intendente waren wir ja zum Beispiel auch. Und das hat uns ja auch ziemlich gut gefallen.
Mhm. Netter Laden.
Also es waren ja ein paar hübsche Sachen dabei. Alle haben wir dann leider nicht geschafft, weil dafür ist es dann doch zu viel. Aber wir können ja mal irgendwie so ein bisschen Revue passieren lassen, wo wir überall waren. Direkt bei Deutsch Corvus Intendente um die Ecke ist ja das Sputnik. Das ist halt eine Craft Beer Bar mit einem Bottle Shop auch noch dabei. Da hat uns am meisten beeindruckt, dass sie da deutsche Biere von Erdinger für 7 Euro verkaufen, so das Helle und so. Das ist wirklich ein stolzer Preis, kann man sagen.
Ja, das kann man durchaus so sehen. Die haben da ein paar schöne Sachen am Hahn und es sind auch, ich muss sagen, überall sind das Top-Leute hinterm Tresen. Man kann überall probieren und so weiter, aber die waren insgesamt sehr hochpreisig. Also mit die hochpreisigsten, muss ich sagen.
Ja, das stimmt. Da war Michael auch nicht so ein großer Fan von dem Laden, deswegen. Genau, Serveteka hatten wir erwähnt. Die beiden Musa Pubs, irgendwie Mavia und wie hieß der andere?
Bika, ne? Bika im Bairro Alto.
Genau. Und dann waren wir im Lovecraft, eigentlich auch ein ganz netter Laden, auch so ein bisschen unterhalb von dem Musa Bika Laden.
Ich fand den ja, also der ist sehr international, ein bisschen austauschbar, der könnte so überall stehen.
Das stimmt, ja. Ja. Auf eine Art stimmt das, das ist richtig.
Aber hatte gute Biere, hatten die im Angebot auf jeden Fall.
Genau. Dann war da direkt bei dir um die Ecke das O Malta Bistro. Die hatten irgendwie so 6 Biere am Hahn. Da waren eigentlich auch ein paar ganz schicke Sachen dabei. Auch so ein netter, kleinerer Laden, wie wir sagten. Es gibt halt eben auch so Läden, die eigentlich hauptsächlich Food haben, aber dann halt eben auch noch so 6 nette Biere am Hahn. Und dann hatten wir ja auch noch einen Ausflug nach Sintra gemacht. Da gab es die Villa Craft, wo es Brot und Bier gab. Auch sehr schön. Und dann noch einen kleinen Craftladen, Ferraria hieß der, ne?
Mhm.
Genau.
Das war der erste, den wir entdeckt haben, nachdem wir wieder hinabstiegen von dem Berge, wo die Burg mit dem Riesenpark zu finden ist. Und deine Fitnessuhr, dein kleines Health-Tool hat dir erzählt, dass du 262 Stockwerke an diesem Tag gestiegen bist.
Ja, das war ganz beachtlich. Ich meine, das ist ja eh für Leute, die noch keine Vorstellung von Lissabon haben. Also es geht da sehr viel rauf und runter. Also wirklich sehr viel.
Und das war jetzt Sintra und nicht Lissabon. Und auch da ging es sehr viel rauf und runter.
Genau. Auch da ging es auf jeden Fall sehr viel rauf und runter. Genau, was wir ja noch gesehen hatten, wir waren ja noch in Qashqais und da sind wir zufällig in ein Bierfest geraten. Das war eigentlich ein super Bock-Bierfest, aber die hatten halt auch so ein paar Craft-Ecken und das war tatsächlich auch noch ganz nett. Da haben wir Biere getrunken von Praxis und von Bar.
Ich mag
Bar
den Namen.
Ist da,
Bar.
Genau, B-A-H, Bar.
Ganz hervorragend. Wir haben doch bestimmt noch mehr gehabt, oder? Oder war es das im Großen und Ganzen? Wir haben bestimmt welche vergessen, so kleinere Läden, so zwischendurch.
Ach ja, Duke.
Richtig.
Duke, wo wir noch auch in der Innenstadt quasi sozusagen in der Nähe vom, wie heißt dieser Platz noch?
Das ist Bairro Alto und die Straße heißt auch, ich weiß nicht mehr, wie sie mit vollen Namen heißt, aber die heißt auch Duke und das ist so eine Treppe. Diese Straße ist eigentlich
eine Treppe.
Das ist so eine Treppe
hoch, aber es ist noch in der Nähe von diesem vom Rosho, in der Nähe vom Rosho ist das. Mhm. Also von diesem großen Rosho. Platz, genau.
Genau. In der Nähe vom, heißt es Rosho oder Roscio? Wer weiß es schon, auf jeden Fall. Geht man die Treppe dort hoch, landet dort und dort haben wir auch Leute aus Hamburg getroffen.
Direkt am Nachbartisch, genau. Grüße. Das war sehr nett. Da konnte man sich direkt austauschen. Und unterhalb davon gibt es auch noch den Laden, den haben wir nur von außen gesehen. Der hatte ein paar spannende Sachen am Hahn, aber das sah so ein bisschen unromantisch aus und deswegen sind wir nicht reingegangen. Die Bierstation.
Ja, richtig. Da war keiner drin an dem Abend und da haben wir uns
gedacht,
als
wir da waren, war da wirklich niemand und da dachten wir, dass wir da die Einzigen sind, da haben wir auch nicht so richtig Bock drauf.
Das ist natürlich auch, Baixa nennt sich das Viertel, das ist ja auch das, es ist sehr, sehr schön, es ist ja alles irgendwie schön da unten, Bairro Alto, Baixa, Alfama, Belém, das ist ja alles wunderschön, aber es ist natürlich krass touristisch und die sind so richtig im Herzen des Tourismus und wenn da, also sie sind auch so ausgelegt auf britischen Tourismus, glaube ich, gewesen in dem Laden. Wirkte zumindest.
Sieht so ein bisschen so aus, ja. Mhm.
Und da war uns an dem Abend jetzt nicht nach. Aber vielleicht es kann super nett sein. Also die hatten sicherlich gute Biere am Hahn. Wir haben das nur so grob angeteasert und wir hatten an dem Abend auch schon was getrunken und haben uns gedacht, ach, reicht dann auch. Irgendwann ist man
den lassen wir mal aus.
Genau, lass es doch mal Läden auslassen. Wir haben ein paar ausgelassen. Ich glaube, unsere Leber wird uns das danken und wir haben somit auch einen guten Grund zurückzukommen. Der gute Michael hat uns ja auch die Mean Sardine so wahnsinnig ans Herz gelegt. Das ist eine Brauerei in Eriqueira. Das ist der Ort mit diesem Wahnsinnsstrand vor der Tür. Das ist der Surfer-Hotspot hier in Portugal am Atlantik. Und dort gibt es diese besagte Brauerei, die Gemeine Sardine. Ich liebe diesen Namen und er schwärmte von einem Bier, das riecht und schmeckt wie die See.
Tja, wäre jetzt nicht so meins, aber naja.
Ich hatte mir überlegt, ob ich da nochmal hinfahre am Freitag, aber nun habe ich aber gerade eben nochmal gesehen, die haben hier einen Taproom und der ist auch gar nicht so weit weg von meiner Location.
Dann würde ich doch den nehmen.
Ja, obwohl die Gegend Eriqueira ist total schön und die haben ja so einen wunderbaren, so eine tolle Infrastruktur. Du kommst da mit Bus hin und es kostet nicht viel Geld und das ist schon, also die haben tolles, finde ich, ein tolles öffentliches Verkehrsnetz. Infrastruktur vielleicht nicht immer, aber das öffentliche Verkehrsnetz ist aus meiner Sicht als deutsche Bahnfahrerin ganz hervorragend. Es fährt einfach ab und kommt an. Das ist eine total schöne Erfahrung. Das funktioniert.
Ja, und die haben es auch so toll zusammengefasst, dass ja alles auf einer Karte ist quasi.
Genau.
Dass man immer nur die Karte aufladen muss und davor halten. Und es ist egal, ob man jetzt irgendwie einen Bus, eine Bahn oder eine überregionale Bahn nimmt oder einen überregionalen Bus. Das ist tatsächlich echt erstaunlich, dass das alles so gut geht.
Genau, und sicherlich ist das schwer, wenn man jetzt in entlegenere Orte im Inland, wenn man die erreichen möchte. Das ist mit Sicherheit mit Auto einfacher, aber hier von Lissabon aus, wenn ihr euch hier einmietet, kommt ihr mit Bus und Bahn eigentlich echt weit. Also ihr könnt für wirklich wenig Geld, ich habe das heute recherchiert, das ist irgendwas zwischen 3 und 5 Euro, nach Eriqueira fahren, was finde ich fantastisch ist. Und ist bequem, wie gesagt, fährt dann auch los, wenn er losfahren soll. Also es gibt da keine großen Probleme. Du kannst hier wirklich gut vorwärts kommen mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Also
absolut. Wir sind ja auch mit für 1,55, 45 Minuten an den Strand gefahren irgendwie mit dem Bus. Also das hat ja auch super geklappt. Hm. Wahnsinn. Ja.
Also ich denke mir aber trotzdem, ich werde mir die Gemeine Sardine, wo auch immer, ob hier in Lissabon oder an diesem Surferstrand. Ich werde sie mir auf jeden Fall anschauen und ich bin sehr neugierig auf die Biere. Ich werde dir, Stefan, davon berichten und vielleicht im nächsten Podcast berichten. Auf jeden Fall aber auch auf Instagram. Dort findet ihr uns auch unter Hopcast Podcast. Da findet ihr auch Videos aus Lissabon und aus den Bier-Locations. Auch ein Video mit Michael zum Beispiel. Könnt ihr gerne reinschauen. Folgt uns da. Wir freuen uns. Und ich habe da schon heute angeteasert in einem kleinen Video, dass ich hoffe, dass dieses Skript durchkommt bei dir, weil ich jetzt wieder etwas reinmogeln werde, was nicht Bier ist. Und du bist dann ja immer sehr streng.
Das fliegt sofort raus. Ich schneide das hinterher einfach raus.
Das machst du natürlich nicht. Aber ich habe tatsächlich da schon mich gefragt, werde ich es schaffen, diese Tipps unterzukriegen? Es sind auch nicht viele und es dreht sich eigentlich um ein sehr schönes Thema. Es dreht sich um Naturwein und die haben ja durchaus auch eine kleine Schnittmenge mit Sauerbier, weil sie manchmal doch ein bisschen ähnlich schmecken. Und das Thema Naturwein ist in Lissabon ein aufkeimendes. Und es gibt zwei Läden, die ich entdeckt habe, aber vor allen Dingen auch, wo ich ein bisschen gesessen habe, wir auch zusammen in einem. Das eine ist Locals and Nomads in Grasse. Das ist eine süße kleine Bar mit einer schönen Naturweinauswahl und ihr werdet toll beraten und man kann da schon ab 5 Euro für ein Glas Wein sich ein bisschen durchtesten. Und was ich ganz hinreißend finde, ist in Bairro Alto das Comida Independente. Das ist ein wunderschönes Konzept, lokale Weine, lokales Essen, sweeter kleiner Laden. Ihr könnt auch die Weine ist auch im Bottle Shop dort kaufen oder aber auch Lebensmittel kaufen. Und wie gesagt, das ist alles Local Food, weil sie zeigen möchte dort vor Ort die Inhaberin, wie aufstrebend die Szene, die Food- und Weinszene in und um Lissabon ist. Finde ich sehr schön, hat mich ein bisschen an das Open Mouth in Hamburg erinnert, was wir ja verpasst haben. was aber einen ähnlichen Spirit hat.
Ja.
Also zwei sehr nette Läden und das Thema Naturwein ist hier auch eines, was sehr im Kommen ist. Und jetzt muss ich ganz schnell zum Bier zurückkommen, weil sonst wirst du böse.
Und ich bin einfach eingeschlafen.
Okay. Stefan, letzter ultimativer Tipp für unsere Hörer und Hörerinnen. Wie bestelle ich ein Bier in Portugal? Was bestelle ich zum Beispiel, wenn ich ein kleines Bier möchte?
Ja, die Portugiesen trinken ihr Bier ja sehr oft aus so sehr kleinen Flaschen, diesen 0,25 Flaschen, Garrafas. Und das Fassbier aus kleinen Gläsern. Und das ist dann ein Imperial oder ein Fino. Und das größere Bier ist dann Una Caneca.
Jawohl. Tja. Vielen Dank, jetzt haben wir doch schon mal was gelernt.
So ein bisschen, ne? Oma. Man kann aber auch einfach ein Bier bestellen und es kommt dann das, was kommt. So.
Das ist dann ja tatsächlich meist das Größere. Die haben sich dann auf das internationale Publikum dann doch spezialisiert.
Wobei, wir haben auch die Kleinen. Wir haben auch die Kleinen gekriegt teilweise.
Teilweise gibt es dann die Kleinen. Ja. Aus meiner Erfahrungswelt, aber es ist anekdotische Evidenz dann tatsächlich, es ist dann doch oft so, dass das Größere kommt. Man kann es ja auch mal ausprobieren. Was kommt, wenn ich einfach sage, ein Bier?
Das stimmt. Und wir hatten auch einen sehr schönen Moment bei dem Bierfest in Cascais, als da musste man auch ein Glas kaufen. Und ich meine, wir haben nun wirklich genug Gläser. Und dann haben wir für 3,50 irgendwie pro Stück zwei Gläser gekauft und haben dann versucht rauszufinden, ob das halt irgendwie ein Pfand ist oder was. Und dann so, is it a deposit? Und wir wurden nur groß angeguckt und diese Gläser in der Hand und so, ja. Und sie sagte dann, you just keep it. Ah, okay, das haben wir verstanden. Wir behalten die Gläser hinterher. Also nichts mit Pfand und so weiter. Wir haben sie dann einfach mitgenommen. Super.
Yeah, zwei neue Biergläser.
Hurra.
Du weißt immer, wenn ein neues Glas kommt, muss ein altes gehen.
So. Naja.
Vielleicht geht auch demnächst einfach mal wieder was kaputt. Sowas passiert ja leider dann
das
doch.
Das passiert tatsächlich häufiger, ja, das stimmt.
Meistens dann doch eher das Glas, das man mochte, das jetzt gerade nicht kaputt gehen sollte. Das ist tatsächlich blöd, ne?
Das stimmt.
Was bleibt uns für diese Folge noch, Stefan? Wir könnten Grüße senden.
Ja, dann hau sie doch raus.
Wir könnten Grüße senden an Dirk Bohnekamp. Der hat uns nämlich geschrieben, weil er die Folge gehört hat über Farmhouse Ales.
Der hat uns mal Bier geschickt, ich erinnere mich.
Richtig. Und er hat geschrieben, er hat sich total gefreut, als er die Folge hörte, weil er ja gelernter Landwirt ist und seine Braugerste auch selber anbaut. Das war für ihn jetzt nicht das Problem, aber es war ein Riesenproblem, eine Melzerei zu finden, die eben auch kleine Mengen vermelzt.
Ja, das glaube ich.
Ja, das ist ja das für viele ein großes Problem oder das Problem für die meisten Kleinbrauereien, wenn sie dieses Experiment angehen, erstmal ihre eigene Braugerste dann auch wiederzubekommen, ne? Und nicht, dass alles in einen großen Topf geworfen wird und man kriegt irgendeine Braugerste wieder. Ich weiß, Knust auf Fehmarn hatte dasselbe Problem.
Ja.
Und Dirk Bohnekamp hat aber eine Melzerei ausfindig gemacht, mit der er jetzt zusammenarbeitet und er hat gesagt, Leute, wenn da jemand anders sich mit dieser Idee auseinandersetzt oder Tipps braucht oder sich austauschen möchte, er möge sich doch bitte melden. Heißt, wenn ihr das möchtet, dann würden wir euch vernetzen. Schreibt uns eine Mail an schieders@hopcast.de und er hat uns die Erlaubnis gegeben, dass wir euch dann vernetzen dürfen. Grüße auch an Andreas aus der Schweiz. Der war nämlich in Hamburg zu Besuch und wir konnten ihn leider nicht treffen, weil wir nicht da waren. Und er hat von uns vorher Tipps bekommen, wo er hingehen könnte und er war total begeistert von Hamburg. Und der Biervielfalt, das hört man natürlich als Hamburger und Hamburgerin immer gerne. Und er schreibt, dass er in Winterthur in der Schweiz, dort lebt er nämlich, eine kleine Bierkulturreihe starten wird und würde sich freuen, wenn wir das kurz erwähnen in unserem Podcast. Das haben wir hiermit getan und wir wünschen ihm natürlich viel Erfolg. Und wenn ihr mehr erfahren möchtet, geht doch einfach auf die Seite der alten Kaserne, so heißt es, glaube ich. Wir verlinken das. Achtung, hier kommt wieder mein Satz in den Shownotes.
Hey!
Yeah! Ich da immer so ein bisschen Konfetti auf mich niederrieseln, ne? Aber Konfetti ist böse, das haben wir heute erst wieder gelernt. Wenn man das auf Partys verstreut, dann kostet das 150 Euro extra für die Reinigung danach.
Ja, das lässt man tunlichst nach.
Ja, dem Konfetti ist einfach keine gute Zukunft beschieden, glaube ich. Es sei denn, es ist so Pflanzenkonfetti wie Sünje, Nikolaisen, liebe Grüße an Sünje, das verstreut hat, über uns geworfen hat zu unserer Hochzeit am Altonaer Balkon.
Ach, dass sich dann auflöst und irgendwie dann sind da Samen drin, ne? So war das.
Richtig,
ne?
Genau. Mhm. Und zusammen mit Hanna und Miko, auch liebe Grüße, haben sie die einzelnen kleinen Konfettischnipsel hier aufgesammelt und ins Gras gepackt, damit da Blumen draus werden. Also wenn ihr am Altonaer Balkon steht und es ist die rechte Seite, wenn da wilde Blumen blühen, das sind unsere.
Ah ja.
Grüße an alle. Es war echt ein so schöner Tag. Okay, was bleibt uns noch? Ein Termin, weil wir haben diesmal nicht so viele Termine, weil ich gebe es zu, wir haben es zeitmäßig nicht geschafft, beide so viel zusammen zu sammeln. Ihr möget uns das verzeihen. Diese Folge war wirklich sehr, sehr aufwendig in der Produktion. Aber einen Hinweis habe ich. Mein Postfach wird gerade gefüllt von Hinweisen von Bierverlagen, die sagen, Last Minute, jetzt Early Bird Bierkalender zu Weihnachten sichern. Also, wenn ihr SchnäppchenjägerInnen seid und ihr möchtet euren Weihnachts-Advents-Bierkalender günstiger kriegen, ist jetzt anscheinend der Moment, noch zuzuschlagen.
Sehr gut. Spekulatius und Lebkuchen gibt es ja auch schon. Warum nicht schon den Advents-Bierkalender bestellen?
Ich weiß ja gar nicht, ob das für so ein frisches Produkt wie Bier gut ist. Vielleicht bestellt man den auch nur vor bei einigen. Da möchte ich mich jetzt gar
das
nicht
so. Das wird es wahrscheinlich auch geben, ne?
Fenster
ja, das stimmt,
lehnen.
Ja. Mhm, stimmt.
Der wird dann später verschickt und jetzt, keine Ahnung, bestellt man den schon vor? Kann ja auch eine Maßnahme sein. Also das weiß
das
ich
stimmt.
gar nicht, wie das abläuft, aber auf jeden Fall haben viele diese Early Bird Angebote für ihren Adventskalender für feine Biere. Und das ist ja für den einen oder die andere mit Sicherheit ein sehr schönes Geschenk. Ich bekam eine Zeit lang von dir auch immer so liebevoll selbst kuratierte. Ich bekomme die eigentlich immer noch mit so kleinen
eigentlich
anderen Sachen
bekommst
dazwischen.
Du die immer noch, ja.
Ja, ja, mhm. ja. Sehr schön.
Ich auch übrigens.
Du auch. Jetzt sind wir ein langweiliges Bier-Couple.
Ja.
Okay.
Das kann man wohl sagen.
Es bleibt, wie immer, der große Dank an unsere Supporter, die irgendwann in Bälde, wenn Stefan von seiner Tour zurückkommt, ein kleines Geschenk bekommen, nämlich diese Folge im Original, beziehungsweise das Interview im Original. Stefan verabschiedet sich jetzt erstmal für die nächste Zeit. Er ist unterwegs mit
den Jeremy Days.
Oh yeah.
Genau. Das geht quasi, wenn diese Folge erscheint, werden wir abends in Hamburg spielen.
Und wo geht's danach noch hin?
Berlin, Frankfurt, Nürnberg, Essen, Köln, Leipzig, Münster, genau, Hannover gab's dann schon am Tag vorher. Habe ich irgendwas vergessen? 10 Termine insgesamt.
Also, wenn ihr diesen jungen Mann mit einer wirklich formidablen Formation oder in einer formidablen Formation erleben möchtet, an seinem zu ihm sprechenden Instrument namens Bass, dann geht auf die Seite der Jeremy Days. Ich packe euch das einfach auch in die Shownotes und sichert euch ein Ticket für diese großartige Band. Und dann seht ihr Stefan mal nicht nur als Bierfluencer und Podcaster, sondern auch in seinem echten Leben. Das andere ist ja auch echtes Leben. Ich sag mal, in seinem ersten und älteren Leben, nämlich als Musiker.
Ja.
Also schaut in die Shownotes und sichert euch ein Ticket. Das macht wirklich Spaß. Also es ist eine schöne, schöne Rockband. Was ist noch der große Hit von denen gewesen einst?
Brand New Toy.
Ja, da klingelt's doch in den Ohren. So, also danke für euren Support und für eure Unterstützung. Für die, die uns via Steady unterstützen, aber natürlich auch für alle, die unseren Newsletter abonniert haben, die unsere Folgen hören, die sie teilen, die sie empfehlen. Eure Empfehlung ist total wichtig, denn die Empfehlung ist das, was diesen Podcast am Ende auch weiterbringt. Denn wenn jemand sagt, hey, hör diesen Podcast und das ist ein Freund, ein guter Bekannter, dann glaubt man dem doch gerne. Also insofern nutzt eure Kraft, die ihr habt, um was Gutes zu tun. Denn wenn mehr Menschen wissen, was tolles Bier alles kann und wie toll Bier schmecken kann, dann, Stefan,
trinken wir am Ende alle besseres Bier.
Und das wäre doch wirklich ganz großartig. Tierisch. Wir danken tierisch, oder? Danke nochmal an Sebastian, der uns so unterstützt hat für diese Folge. Und ihr findet uns wie gesagt, auf Instagram unter Podcast, unter Hopcast Podcast, nicht vergessen mit 2H. Ihr erreicht uns, wenn ihr Fragen habt, Anregungen, wenn ihr Terminvorschläge habt, immer unter shears@hopcast.de. Ihr könnt diesen Podcast, nein, ihr solltet diesen Podcast abonnieren auf einem der gängigen Podcast-Kanälen. Und wenn ihr dort seid, hinterlasst doch am besten auch gleich eine positive Bewertung, denn auch das ist wahnsinnig wichtig in diesem Spiel namens Podcast, dass ein paar liebevolle Sternchen und ein paar liebevolle Worte hinterlassen werden. Das hilft uns tatsächlich wahnsinnig in unserer Sichtbarkeit. Deshalb unsere Bitte, macht das bitte, damit wir ein wenig mehr Sichtbarkeit bekommen. Damit unsere Gäste mehr Sichtbarkeit bekommen. Wenn ihr Fragen habt, wie gesagt, schickt uns eine Mail. Und ansonsten findet ihr alle Infos in den, noch einmal mein Satz, Shownotes. Dieser Podcast ist eine Produktion von Sounds and Pods Hamburg. Mehr darüber findet ihr auf unserer Homepage www.soundsandpods.studio. Und jetzt bin ich tatsächlich durch.
Tschüss.
Ahoi.
Komm, wir reden über Bier, ob in Flensburg oder Trier, denn wir alle lieben Bier.
Warum eigentlich Trier?
Na, wegen des Rheins. Podcast.